liebe Zuhörer, Sie hören den Mitternachtsruf, die tägliche Predigtsendung unseres Missionswerkes auf Radio Neue Hoffnung. Gleich spricht Norbert Lied in seiner Babylon-Serie in einem ersten Teil zu Ihnen zum Thema Im Zugzwang Babylons. Wir wünschen Ihnen beim Hören dieser Botschaft des Herrn reichen Segen, Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.
Generalthema lautet Im Zugzwang Babylons. Der ehemalige US-Außenminister Henry Kissinger sagte kürzlich in einem Interview, die Welt erlebt gerade die größten Umwälzungen, die die Geschichte je gesehen hat. Und zwar alle gleichzeitig. Nicht zuletzt betrifft das auch den Nahen Osten, aber sicher auch China, sicher auch Russland. Der US-Präsident George Bush ließ vor einiger Zeit verlauten, dass die USA aufgrund falscher Informationen in den Irak einmarschiert seien, aber dass der Einmarsch dennoch richtig gewesen wäre. Hier stellt sich dann natürlich die Frage, warum man in den Irak einmarschiert ist, wenn man keinen triftigen Grund dafür angeben kann. Handelt es sich hierbei um eine geheimnisvolle Macht, die die Völker in den Irak zieht, ehemals Babylon? Steht vielleicht geistlich mehr hinter den Umwälzungen in unserer Welt, speziell im Nahen Osten, als wir vor Augen haben? Ergibt vielleicht der Einmarsch der USA und ihrer Alliierten in den Irak doch einen Sinn, vielleicht sogar einen göttlichen Sinn, einen prophetischen Sinn? Interessant ist hierzu auch die Pressemeldung von Ende November, die Topic aufgegriffen hat, in der es heißt, deutsche Archäologen restaurieren Babylon. Nun soll unter Führung des Deutschen Archäologischen Institutes das historische Gemäuer von Babylon wieder restauriert werden. Dieser Wiederaufbau begann 1978 durch Saddam Hussein. Hussein schaffte es, der alten Stadt Babylon wieder neuen Glanz zu verleihen. So steht der prächtige Südpalast Nebukadnezars wieder, ebenso einige Tempelanlagen. Unter dem antiken Babylon ließ Hussein Tiefgaragen und Restaurants anlegen, um Babylon einem Massentourismus zugänglich zu machen. Es ist, als wäre Babylon oder sagen wir der Irak so eine Art Magnet, welches die Welt anzieht. Und es scheint, dass in naher Zukunft eine immer stärker werdende Anziehungskraft von dort auf die Völker ausgehen könnte. Die Bibel redet von einem endzeitlichen Babylon. Und dieses teilt sich auf in zwei Teile, in einen religiösen Aspekt, Offenbarung Kapitel 17, und in einem wirtschaftspolitisch-antichristlichen System, Offenbarung Kapitel 18. Ich möchte mich in der Botschaft auf den zweiten Teil konzentrieren. Der erste Hauptpunkt, insgesamt habe ich vier, der erste Hauptpunkt lautet Babylon, eine buchstäbliche Stadt. Das ist die Frage, die sich aufdrängt. Ob mit Offenbarung Kapitel 18 nur ein symbolisches Babylon gemeint ist, ein weltweit politisches, wirtschaftliches System, das sich so durch die Völker verwebt, oder ob es vielleicht tatsächlich, wortwörtlich um ein geografisches Babylon geht, das in naher Zukunft wieder existieren wird, um zum Herrschaftssitz des letzten antichristlichen Regenten zu werden. Es gibt ein Auslegungsprinzip, in dem es heißt, wenn der einfache Sinn eines Textes einen Sinn ergibt, dann suche darin keinen anderen Sinn. Nimm jedes Wort in seiner ursprünglichen wörtlichen Bedeutung, wenn sich aus dem unmittelbaren Zusammenhang nicht auf etwas anderes schließen lässt. Man sollte den Sinn eines Textes nicht verdrehen, nur um ihn mit der vorgefassten Meinung in Einklang zu bringen. Jeder Text, selbst wenn dabei zeitweilig einige ungeklärte Probleme der Harmonisierung auftreten, muss zunächst für sich selber sprechen, heißt es in dieser Erklärung. Dieses Prinzip, liebe Freunde, wollen wir nun anwenden auf Offenbarung Kapitel 18. Und ich muss hier einflechten, dass ich selbst früher eine etwas andere Meinung hatte, die ich dabei bin zu korrigieren. Versuchen wir jetzt einmal, Offenbarung Kapitel 18 wörtlich zu sehen und zu verstehen. Sind Sie damit einverstanden? Wir gehen dabei keine Spekulation ein, sondern wir nehmen es einfach mal so, wie es dasteht, ganz nüchtern. Und ich persönlich möchte eine vorgefasste Meinung dabei versuchen, außer Acht zu lassen. Worum geht es in Offenbarung Kapitel 18 bei der Beschreibung des Babylon? Einmal geht es in Offenbarung Kapitel 18 um Babylon die Große. Zweitens geht es buchstäblich um den Namen Babylon. Es geht auch buchstäblich um die Stadt Babylon. Der Name Babylon kommt dreimal vor in Offenbarung Kapitel 18, in Vers 2, in Vers 10 und in Vers 21. Und der Zitat buchstäblich, dass es sich um eine Stadt handelt, die Stadt Babylon, darüber wird sechsmal in Offenbarung Kapitel 18 gesprochen. In diesem Zusammenhang wird auch darüber geredet, dass es eine große Stadt ist und dass es eine gewaltige Stadt sein wird. Es geht weiter in Offenbarung 18 um Völker, die von Babylon trinken, das heißt aus diesem Gebiet ihren Nutzen ziehen wollen. Es geht um nationale Führungspersönlichkeiten, Politiker, die sich politisch mit Babylon einlassen, um in deren Einfluss zu kommen und selber Einfluss zu bekommen. Es geht aber auch um Kaufleute, die dort ihre Handelschancen sehen, materiellen Gewinn daraus schöpfen wollen. Es scheint sich um ein Gebiet zu handeln, zu welchem die Völker sich hingezogen wissen und das der Globalisierung schlussendlich einen großen Dienst erweisen wird. Das Volk Gottes wird angehalten, aus Babylon zu fliehen, Vers 4. Das deutet doch auf einen ganz bestimmten geografischen Ort hin. Babylon wird plötzlich, unerwartet und an einem ganz bestimmten Tag gerichtet. Dabei wird sie mit Feuer verbrannt, Vers 8. Die brennenden Erdölfelder in Kuwait im Jahre 1991 waren dafür ein schwaches Vorzeichen. Die Bilder gingen um die Welt. Erinnern Sie sich noch daran? Der Rauch ihrer Feuersbrunst, Vers 9, ist weithin sichtbar, was wiederum darauf schließen lässt, dass es sich um einen bestimmten geografischen Ort handelt. Die Regenten der Erde werden ihren Untergang betrauern und beweinen. Politiker, Kaufleute und Verkäufer, Wirtschaftsmächte und Systeme, Konzerne werden von Ferne stehen und sie betrauern. Von Ferne stehen, denke ich, scheint auch wieder auf einen geografisch entfernten Punkt hinzuweisen. Sie wird in einer Stunde plötzlich vernichtet. So wie sie aufkam, verschwindet sie wieder. In Offenbarung Kapitel 18 in den Versen 17 bis 19 haben wir gelesen, denn in einer Stunde wurde dieser große Reichtum verwüstet und jeder Kapitän und die ganze Menge derer, die auf den Schiffen sind und die Matrosen und alle, die auf dem Meer arbeiten, standen von Ferne und riefen, als sie den Rauch ihrer Feuersbrunst sahen, wer war der großen Stadt gleich? Und sie warfen Staub auf ihre Häupter und riefen weinend und trauernd, wehe, wehe, die große Stadt, in der alle, die Schiffe auf dem Meer hatten, reich gemacht wurden durch ihren Wohlstand, denn in einer Stunde ist sie verwüstet worden. Bitte, Kapitäne, Matrosen, Schiffe und alle, die auf dem Meer arbeiten, auch ohne Schiffe, vielleicht auf Plattformen, die Schiffe auf dem Meer hatten und die dadurch reich gemacht wurden. Ich nehme es jetzt einfach mal so und leite das davon ab. Hier denkt man doch unweigerlich an Erdölkonzerne, an Erdöltanker, an Erdölplattformen, an Reedereien, an dem gewaltigen Kapital, das vom Erdöl ausgeht. Es ist diesbezüglich ja aufschlussreich, dass der Irak über die zweitgrößten Erdölreserven der Welt verfügt. Jetzt ist Amerika dabei, dafür zu sorgen, dass sie über Syrien eine geschlossene Pipeline wieder geöffnet wird. Und das ist doch von größter Bedeutung für die westliche Welt, ganz besonders jetzt, wo China wirtschaftlich so wächst. Zur Buchstäblichkeit von Offenbarung schreibt Dr. Arnold Fruchtenbaum: Offenbarung Kapitel 18 beschäftigt sich mit der Stadt Babylon und sollte wörtlich verstanden werden. Es wird unter dem Antichristen zur Welthauptstadt werden. In dem Kommentar, was die Bibel lehrt, schreibt James Allen über das Babylon in Offenbarung 18: Es gibt keinen Hinweis im Kapitel, dass mit Babylon etwas anderes als die Stadt dieses Namens gemein sein sollte. Und wenn Gott diese Stadt Babylon nennt, dann muss man zwingende biblische Gründe haben, um den Namen durch einen anderen zu ersetzen. Es besteht kein Zweifel, dass die Stadt sehr schnell aufgebaut werden wird. Der kometenhafte Aufstieg des Tieres zur Weltherrschaft wird vom plötzlichen Wiederentstehen dieser alten Stadt am Euphrat begleitet werden. Soweit zwei Kommentare. Alles scheint darauf hinzudeuten, dass es sich um ein wirkliches geografisches Babylon handelt, das in der Endzeit wieder entsteht. Wenn dem so ist, oder sage ich vorsichtig, wenn dem so sein sollte, dann ergibt auf einmal alles einen Sinn, oder nicht? Wenn dem so ist, dann ist das, was seit einigen Jahren im Irak geschieht und sich dort entwickelt, von außerordentlicher Bedeutung. Dann zeigen uns diese Ereignisse nicht bloß das profane Handeln menschlicher, weltlicher Politiker und ihrer Streitkräfte, sondern sie stellen uns vor die brennend aktuelle Kraft der biblischen Prophetie und ihrer Erfüllung. Haben wir begriffen, dass es im Irak um sehr viel mehr gehen könnte, dass wir uns seit einigen Jahren im Zugzwang Babylons befinden? Stehen wir vielleicht mitten in den Vorbereitungen zu einer Erschaffung eines letzten Babylons, in dem sich die Welt vereinigt? Ist noch nicht viel zu sehen von. Ein Babylon, das zur Zentrale des letzten antichristlichen Weltdiktators werden könnte? Jetzt werden einige von Ihnen denken, ja, dann kann das ja unter Umständen alles noch mehr sehr, sehr lange gehen. Ich denke, Maranatha. Ich denke, der Herr kommt bald, Mensch. Wir übersehen dabei eine gewaltige Tatsache oder wir unterschätzen eine gewaltige Tatsache. Eins ist klar, der Irak ist auf einmal ausgerechnet der Irak, keine anderen Länder, nicht der Iran, auch nicht Syrien, auch nicht Nordkorea, ausgerechnet der Irak ist eingenommen worden. Aber das, worin sich die Weltmächte im Irak heute noch schwer tun, wird dem inkarnierten Satan, im letzten antichristlichen Führer dieser Welt, innert kürzester Zeit gelingen, kometenhaft. Bedenken wir, dass Satan der Gott dieser Welt ist, dass er die Nationen gängelt und dass er alle Nationen schnell dahin führen kann, wohin er sie haben will. Was meinen Sie, was in Blitzeseile möglich sein könnte, wenn die Gemeinde Jesu von dieser Erde genommen ist und dieses Heilszeitalter abgeschlossen ist? Die Nationen werden durch den Gott der Nationen bzw. Fürst der Nationen geleitet. Ich habe das dieser Tage gelesen. Mit Schaudern muss ich sagen, als der Teufel den Herrn Jesus in der Wüste versuchte, da führte er ihn auf einen hohen Berg und da heißt es im Lukas-Evangelium Kapitel 4, Vers 5, da zeigte der Teufel dem Herrn Jesus alle Reiche dieser Welt in einem Augenblick. So steht es wörtlich da. Offenbarung 13, Vers 2 sagt am Schluss, dass der Teufel, wenn er Besitz ergreifen wird von dem letzten Diktator, da heißt es, und der Drache gab ihm drei Dinge. Erstens, seine Kraft. Zweitens, seinen Thron. Drittens, seine Vollmacht. Können Sie erahnen, was geschieht, wenn das soweit ist? Im 2. Thessalonicher Brief, Kapitel 2, Vers 9 heißt es, ihn, dessen Kommen aufgrund der Wirkung des Satans erfolgt, unter Entfaltung aller betrügerischen Kräfte, Zeichen und Wunder. Ich glaube, wir haben keine Ahnung, wie schnell sich die Situation in Babylon oder sagen wir im Irak, Syrien ändern kann, im ganzen Nahen Osten. So wie Jerusalem buchstäblich wieder aus den Trümmern auferstanden ist, so könnte auch Babylon wieder entstehen und dann spielen diese beiden Städte plötzlich wieder die Hauptrolle in der Endzeit. Offenbarung Kapitel 18, Vers 2 sagt ja über Babylon, dass Babylon eine Behausung der Dämonen geworden ist. Zuerst eine Behausung, nachher ein Gefängnis. Also ich möchte es noch einmal sagen, die gesamte satanische Macht wird sich in den letzten Tagen, ich gehe mal davon aus, nach der Entrückung der Gemeinde Jesu, auf Babylon stürzen, konzentrieren, regelrecht von Gott darauf geworfen werden, dann werden plötzlich und in Windeseile Dinge möglich, die heute noch undenkbar sind. Aber wir haben die Ansätze und da klingelt es doch. Zweiter Hauptpunkt, ich möchte gerne weitere Anregungen, die für ein buchstäbliches Babylon sprechen, andeuten. Insgesamt habe ich derer 9 oder 10 Punkte, aber ich werde nicht alle erwähnen. Einmal aber die Endzeitstatue aus Daniel Kapitel 2. Wenn wir die Endzeitstatue in Daniel 2 betrachten, dann achten wir gewöhnlich darauf, welche Weltreiche sie symbolisiert. Sie wissen, worum es geht, ja? Das wird ja alles im Text dann auch selber erklärt. Babylon, der Kopf dieser Statue symbolisiert Babylon, die Brust Persien, die Lenden Griechenland, die Beine Rom. Und die ganze Statue endet dann mit den Füßen, die aus Eisen und Ton, 10 Zehen, vermischt sind. Das ist die Situation unmittelbar vor der Wiederkunft des Herrn Jesus Christus als Stein ohne Hände, der ja dann die ganze Statue vernichtet, nicht nur die Füße. Aber vielleicht sollten wir auch mal darauf achten, wo denn diese Statue stand. Auf welchem Boden die Füße ruhten, wo denn? In Babylon. Ob das ein Hinweis darauf ist, dass sich die endzeitliche Weltmacht, sagen wir die Zusammenfassung aller antichristlichen Reiche, aller antigöttlichen Reiche, wieder auf dem Boden Babylons konzentrieren wird? Offenbarung Kapitel 13. Dort wird ein vierfaches Reich dargestellt, das sich in einem letzten Reich verkörpern wird. Es ist das letzte große Tier. Und es heißt in Vers 1 und 2, und ich sah aus dem Meer ein Tier aufsteigen, das 7 Köpfe und 10 Hörner hatte und auf seinen Hörnern 10 Kronen und auf seinen Köpfen einen Namen der Lästerung. Und das Tier, das ich sah, glich einem Panther und seine Füße waren wie die eines Bären und sein Rachen wie ein Löwenrache und der Drache gab ihm seine Kraft und seinen Thron und große Vollmacht. Wo wird dieses letzte und schreckliche Tierreich seinen geografischen Hauptsitz haben? Babylon? Bei der Charakterisierung des letzten antichristlichen Tieres hier wird interessanterweise die umgekehrte Reihenfolge der Tiere dargestellt, als sie in der Geschichte tatsächlich aufgetreten sind. In der Geschichte kam ja zuerst der Löwe, das war Babylon. Und dann kam der Bär, das war Persien. Und dann kam der Panther, das war Griechenland. Ja? Und so wird es auch in Daniel 7 dargestellt. Aber jetzt in Offenbarung 13 wird es umgekehrt dargestellt. Da wird der Panther zuerst genannt, Symbol für Griechenland. Als zweites der Bär, Persien, und als drittes der Löwe, als Babylon. Interessanterweise wird also der Löwe, das Symbol für Babylon, zuletzt genannt. Wird am Ende alles mit Babylon wieder abgerundet, auf diesem Territorium. Der Panther, Griechenland, symbolisiert ja auch die Schnelligkeit Alexander des Großen, wie er damals die Länder eingenommen hat. Der Bär, Medo-Persien, symbolisierte Kyros, den Perser, der den Nationen, den Völkern die Freiheit wieder erstattete. Ja? Auch Israel bekam die Freiheit zurück. Und der Löwe Babylon. Und nur als Anregung, bitte nicht als Auslegung. Nur als Anregung. Die USA hat den Irak zuerst schnell wie ein Panther überrollt. Nichts konnte sie halten. Wissen Sie es noch? Zweitens hat die USA wie ein Bär Persien den Irakern die Grundlage zur Freiheit und Demokratie zurückgebracht. Und drittens wird jetzt ein Babylon aufgerichtet, bei dem die Deutschen helfen sollen. Offenbarung 17. In Offenbarung Kapitel 17 ist mir etwas aufgefallen, was mir über Jahre untergegangen ist. Ich lese mal diesen Abschnitt, Vers 8 bis 11. Es wäre jetzt gut, wenn Sie das in der Bibel verfolgen könnten, sonst wird es ein bisschen kompliziert, denke ich. Das Tier, das du gesehen hast, ist gewesen und ist jetzt nicht und wird wieder aufsteigen aus dem Abgrund und wird in die Verdammnis fahren. Und es werden sich wundern, die auf Erden wohnen, deren Name nicht geschrieben steht im Buch des Lebens, vom Anfang der Welt an, wenn sie das Tier sehen, das es gewesen ist und jetzt nicht ist und wieder sein wird. Hier ist Sinn, zu dem Weisheit gehört. Die sieben Häupter sind sieben Berge, auf denen die Frau sitzt, und es sind sieben Könige. Fünf sind gefallen, einer ist da, der andere ist noch nicht gekommen. Und wenn er kommt, muss er eine kleine Zeit bleiben. Und das Tier, das gewesen ist und jetzt nicht ist, das ist der Achte und ist einer von den sieben und fährt in die Verdammnis. Bisschen kompliziert, ja? Aber der Johannes beschreibt dreimal ein Tier, das gewesen ist, jetzt nicht ist, zur Zeit, als Johannes lebte. Da hat er das ja geschrieben. Und wieder aufsteigen wird. Sie lachen. Hätte er, es ist eine Frage, hätte er mit diesem Tier Rom gemeint, würde Johannes nicht geschrieben haben, gewesen ist und jetzt nicht ist. Verstehen Sie mich? Da Rom ja zu seiner Zeit existierte und vorher nicht da war. Also geht es nicht auf, gewesen ist und jetzt nicht ist. War ja vorher nicht da und jetzt war es da. Das wird noch deutlicher aus den nachfolgenden Versen, worin das Tier noch näher beschrieben wird. Das Tier hat sieben Häupter, sieben Berge, sieben Köpfe. Die sieben Häupter, Berge und Köpfe symbolisieren ehemalige Weltreiche und ihre größten Regenten, die die Welt beherrschten. Fünf sind gefallen, also die gehören der Vergangenheit an. Ich denke, es handelt sich da um Ägypten, Assyrien, Babylon, Persien und Griechenland. Einer ist da, sagt Johannes, das ist der Sechste, das bezieht sich auf Rom, das zur Zeit des Johannes Weltmacht war, ja? Einer ist da, redet er in der Gegenwart, Sechste. Der andere ist noch nicht gekommen, das ist der Siebte, der eine kleine Zeit bleibt, wahrscheinlich die Person des antichristlichen Weltherrschers. Aber sein Tierreich, das Achte, ist gewesen, existiert jetzt nicht zur Zeit des Johannes, doch wird es wieder in Erscheinung treten. Ich wiederhole, würde es sich um Rom handeln, hätte Johannes dann nicht gesagt, es ist, aber das stattdessen sagt er, es war, es ist jetzt nicht und wird aufsteigen. Das letzte Tier, das Johannes beschreibt, ist auch darüber hinaus vielmehr einer von den sieben. Ja, welcher denn? Einer von den sieben. Das könnte sich doch auch auf Babylon beziehen. Sehen Sie, Babylon war in der Vergangenheit. Babylon ist nicht in der Gegenwart des Johannes, Sie verstehen mich, und wird aufsteigen in der Zukunft. Und wie gesagt, wir sehen vielleicht die Ansätze. Und wundern uns? Ich sage es mal vorsichtig, in Klammern, aber vielleicht steht hier auch hinter dem Handeln der Amerikaner der mächtige Arm Gottes. Es ist gut möglich, dass sich der Kreis am Ende der Zeit da schließt, wo er begonnen hat. Nimrod, ist Ihnen bekannt. Nimrod bedeutet der sich Empörende. Er wird in der Bibel als der erste Gewaltherrscher auf Erden beschrieben und als ein gewaltiger Jäger. Als ein Menschenjäger, er war der Gründer von Babel und von Assur, von Ninive. Und er war die treibende Kraft, die hinter dem Turmbau zu Babel stand. Wahrscheinlich war er das, nimmt man an. Ein Turm, dessen Spitze bis zum Himmel reicht. Auch lag das ehemalige Paradies, wo Satan Adam und Eva zu Fall brachte, im Raum, im Gebiet Babels oder Babylons. Jetzt heißt es in Anlehnung daran in Offenbarung 18,5, denn ihre Sünden reichen bis zum Himmel. Sehen Sie die Ähnlichkeit wie zum Turmbau? Die Rebellion der Nationen gegen Gott begann in Babel unter der Herrschaft Nimrods, des ersten Gewaltherrschers und Jägers. Wird die Rebellion der Nationen auch in Babel enden? Unter der Herrschaft des letzten antichristlichen Nimrods, Gewaltherrschers und, ich sage es mal so, Menschenjägers? Der babylonische Geist, der antichristliche Geist Babylons hat die ganze Weltgeschichte durchzogen und er könnte in einem wiedererrichteten Babylon sein Ende finden. Steuern wir langsam aber sicher diesem Ende entgegen? Dritter Hauptpunkt. Die Welt im Zugzwang Babylons. Und da habe ich drei Unterpunkte. Die Welt im Zugzwang Babylons. Erster Unterpunkt. die wirtschaftliche Anziehungskraft Babylons. Die Nationen werden unter der Leitung des antichristlichen Weltherrschers, wenn wir davon ausgehen, dass Babylon wieder in Erscheinung tritt, ein wirtschaftlich gigantisches Reich aufrichten, nach dem diese Welt ja lechzt förmlich, in dem sich die ganze Welt wohlfühlt. Babylon könnte zu einem Welthandelszentrum und zu einer politischen Weltzentrale erster Klasse werden. Ich wiederhole immer wieder, erst durch das Auftreten des inkarnierten Satan, Sie verstehen mich, ja? Die ganze satanische Macht verkörpert sich dann in Babylon. Dämonen, unreine Geister, verhasste Vögel, das lässt auch erinnern an Daniel Kapitel 4, wo der Nebukadnezar sein Reich dargestellt wird, wo alle Völker Zuflucht gefunden haben, ja? Aber bei den verhassten Vögeln denke ich auch an die Worte Jesu in seinem Gleichnis über das vierfache Ackerfeld, die das Wort Gottes wegpicken. Ein Reich, in dem kein Platz mehr sein wird für Gott. John Adams, der zweite Präsident der USA, sagte einst, das wäre die beste aller möglichen Welten, wenn es keine Religion gäbe. Wenn es keine Religion mehr gibt, wird es nur noch eine geben. Dann ist die Gemeinde weg. Dann gibt es nur noch eine Religion. Die antichristliche, satanische, teuflische. Alle Völker wollen in den Genuss Babylons kommen, dass das Tier groß gemacht hat. Es heißt, denn von dem Glutwein ihrer Unzucht haben alle Völker getrunken. Denn deine Kaufleute waren die Großen der Erde. Denn durch deine Zauberei wurden alle Völker verführt. Plötzlich wird die ganze Welt angezogen sein von Babylon und ihrem Führer. Sowohl die islamische als auch die westliche Welt, wir kommen nachher noch darauf zurück, Politiker werden durch die politische Macht, die von Babylon ausgeht, angezogen werden, auf einmal, über Nacht. Das heißt ja auch, ich glaube in Offenbarung Kapitel 16, wie der Teufel Macht besitzt, seine Dämonen auszusenden, die die Völker dann versammeln, ja, und zu einem bestimmten Punkt führen können, später noch nach Armageddon, vielleicht vorher nach Babylon. Die multinationalen Konzerne werden von den plötzlich auftretenden Wirtschaftsmöglichkeiten angezogen. Keiner will ausgeschlossen, niemand will hinten angestehen. Die Kapitalanleger werden durch die vorzüglichen Möglichkeiten, die sich in Babylon bieten, ihr Kapital dorthin fließen lassen. Ölkonzerne sehen auf einmal ihre große Chance. Babylon wird zu einer Möglichkeit der Investition erster Sahne. Kein Wunder, werden sie heulen, wenn das Ganze plötzlich zusammenbricht. Stellen wir uns das nur mal vor, die Schweiz, wo das Weltkapital mit hineinfließt. Warum fließt das in die Schweiz? Weil die Schweiz eine gewisse Sicherheit bietet, ja? Deutsche Anleger, das geht ja alles in die Schweiz rein, Milliarden, nochmal Milliarden, nochmal Milliarden. Jetzt stellen wir uns nur mal plastisch vor, die Schweiz würde jetzt in die Luft fliegen, ja? Wir hoffen es nicht. Ja? Aber wir stellen uns das nur mal vor, dass wir alles, bumm, weg, Gold, alle hinter, alles, was birgt, das ganze Computersystem, auf einmal alles weg, stellen Sie sich mal vor. Die Menschen, die hier investiert hätten, die würden doch wahnsinnig, oder? Vielleicht wird ja dieses Babylon, sollte es dann entstehen und wir das wörtlich nehmen dürfen, vielleicht wird ja dieses Babylon dann zur Investition Nummer eins unter dem Antigott. Der hat ja alle Wirtschaft in der Hand. Kann ich keiner mehr kaufen und verkaufen ohne ihn. In Offenbarung 18, Vers 11 bis 13 und 17 bis 19 wird die allumfassende wirtschaftliche Kraft Babylons aufgeführt. Wir müssen dabei natürlich beachten, dass Johannes die Ausdrücke verwendet, die es damals gab, ja? Aber in die heutige Sprache übersetzt, könnte man jetzt vielleicht so sagen. Der Investmentmarkt wird erwähnt. Gold, Silber, Edelsteine, Perlen. Der Textilmarkt wird erwähnt. Leinwand, Purpur, Seide, Scharlach. Der Bau- und Werkstoffmarkt wird erwähnt. Tuyaholz, Elfenbein, allerlei Geräte und so weiter und so fort. Luxusgüter werden erwähnt. Vielleicht sogar die Elektronik angedeutet. Der Lebensmittelmarkt wird erwähnt. Der Fleischmarkt, der Transportmarkt, sogar der Arbeitsmarkt wird erwähnt. Und der Erdölreichtum wird angedeutet mit den Worten, alle, die auf dem Meer arbeiten. Zweiter Unterpunkt. Das war die wirtschaftliche Anziehungskraft Babylons. Jetzt kommen wir zur politischen Anziehungskraft Babylons. Es werden 10 Könige erwähnt im Zusammenhang mit dem letzten Tier, die mit bzw. durch das Tier an Macht gelangen. Offenbarung 17, Vers 12 bis 13. Und die 10 Hörner, die du gesehen hast, sind 10 Könige, die noch kein Reich empfangen haben, aber sie erlangen Macht wie Könige für eine Stunde zusammen mit dem Tier. Diese 10 Könige, haben einen einmütigen Sinn und sie übergeben ihre Macht und Herrschaft dem Tier. Es wird ja viel darüber nachgedacht, wer diese 10 Könige wohl sind. Derzeit spricht man auch von der Möglichkeit eines Kerneuropas. Ja? Allerdings soll dieses 12 Staaten umfassen. Aber als Gedankenanregung nur, ja, studieren Sie das selber weiter, könnte es sich nicht um die islamische Welt handeln? Ich möchte versuchen, das zu erklären. Warum? In Psalm 83 finden wir die Zahl 10. In Psalm 83 werden 10 Namen erwähnt, die repräsentativ für die islamische Welt stehen, beziehungsweise für die islamische Liga. Es ist eine Liga, eine islamische Welt, die Gott hasst und die sein Volk hasst und die unter allen Umständen dieses Volk vernichten will. Steht alles in Psalm 83. Und dann werden diese 10 mit Namen erwähnt. Psalm 83, Vers 7 bis 9. Die Zelte Edoms und die Ismailiter, Moab, die Hagariter, Gebal, Ammon, Amalek, Philisterland, Tyrus und Assur. 10 an der Zahl. Edom, das ist Südjordanien. Ismael ist ein Großteil der arabischen Welt. Moab ist Zentraljordanien. Die Hagariter, Hagar, wo kamen sie her? Ägypten, Hagariter, Ägypten. Gebal, der obere Libanon, Ammon, Nordjordanien, Amalek, Sinai-Halbinsel, Philistea, der Gazastreifen, alles was damit zusammenhängt, Tyrus, der Libanon und Assur, der Irak bzw. Syrien. Das sind also 10 Nationen, die hier aufgeführt werden, die Israel hassen und unter allen Umständen vernichten wollen. Aber, durch die satanische Verführungsmacht wird es dem letzten endzeitlichen Weltherrscher ja gelingen, es zunächst zu einem Bund mit Israel kommen zu lassen. Daniel Kapitel 9. Es ist doch gut möglich, dass es ihm gelingt, etwas zu schaffen, was bis heute noch keiner geschafft hat, nämlich die islamische Welt darin einzubinden. Bis es dann zum Bruch dieses Bundes kommt und sich das ganze antichristliche Reich mitsamt der islamischen Welt gegen Israel wendet. Was auch übrigens in Micha Kapitel 5, Vers 5 angedeutet wird, Assur bzw. Babylon, und da heißt es wortwörtlich das Land Nimrod. Micha Kapitel 5, Vers 5. Das Land Nimrod. Sollte Babylon buchstäblich wieder errichtet werden und zum Zentrum des antichristlichen Weltherrschaft werden, könnte es doch zu einem Scheinfrieden in dieser Region kommen. Und dann verstehe ich 1. Thessalonicher 5, 3, Friede, Friede, keine Gefahr mehr. Denn da ist ja die Gefahr. Terror, Terrorismus, Hass der islamischen Welt gegen Israel, Terrorangriffe, Selbstmordkommandos und, ja. Und man wird darüber nicht her. Jetzt stellen Sie sich mal vor, da kommt es zu einem Friedensbündnis. Warum, werde ich noch erklären. Dann dehnt sich das babylonische Reich aus. Wenn es zu einem Friedensbündnis kommen sollte und die islamische Welt mit diesen 10 Königen gemeint ist, als symbolische Zahl, dann dehnt sich das ganze babylonische Reich aus über die ganze islamische Welt. Sie geben ihre Macht dem Tier und haben einen einmütigen Sinn. Können wir uns vorstellen, welchen Einfluss das auf die Welt haben wird? Denken wir mal an die Erdölvorkommnisse in dieser Region, die dann alle unter der Macht Babylons und seines Herrschers stehen werden. Auch die anderen in Offenbarung 18 erwähnten, aufgeführten Produktionen könnten dann schnell nach dort verlagert werden, zum Beispiel als Konkurrenz für China. Diese Region kann über Nacht, ich sag mal in einer Stunde, zu einer Weltmetropole des Handels und der Finanzen werden und der Politik. Die ganze westliche Welt, unter anderem die USA und die EU, wird dort investieren wollen und Nutzen daraus ziehen wollen. Der kommende Weltdiktator, wer immer es auch ist, der ja aus dem Meer kommt, ja, ich sah ein Tier aus dem Meer aufsteigen, Offenbarung Kapitel 13, Vers 1, kann ja durchaus aus dem Westen kommen. Ich sage jetzt einfach mal, vielleicht aus der USA, vielleicht aus der EU, dem EU-Raum, sagen wir tatsächlich aus diesem alten römischen Gebiet, verstehen Sie? Aber er könnte doch Babylon zu seinem Hauptsitz machen, zu seiner Residenz. Das ist gar nicht so ungewöhnlich. So machte nämlich schon der griechische Feldherr Alexander der Große, als er die Welt erobert hatte, Babylon und nicht Athen zum Hauptsitz seines Reiches. Und er baute sogar den Turmbau, oder wollte, war dabei, den Turmbau zu Babel wieder aufzurichten. Der kommende Weltdiktator, also sagen wir jetzt mal, der hätte in Babylon, wo immer er auch herkommt, was er auch repräsentiert, er hat durch die satanische Macht seinen Hauptsitz in Babylon. Er sagt, ich will dieses wieder ganz im Sinne von Nimrod, ja? Und dann gibt es ja noch ein anderes Tier, ein zweites Tier, in Offenbarung Kapitel 13, Vers 11, das ist der, glaube ich, Antichrist oder falsche Prophet, das Tier aus dem Land, Eres. Und der kann ja durchaus, viele Bibelstellen deuten darauf hin, ein Jude sein und seinen Sitz in Jerusalem haben. Der Weltdiktator in Babylon, der Antichrist in Jerusalem. Die beiden Personen arbeiten Hand in Hand miteinander. Sie sind vom selben Ursprung des Satans, ja so. Und sie schaffen das, was die Nationen bis heute vergeblich versucht haben, ein Friedensbündnis zwischen der islamischen und jüdischen Welt. Babylon könnte das Zentrum des antichristlichen Reiches werden, im Gegensatz zu Jerusalem, der Hauptstadt Jesu als König Israels. Erste Ansätze übrigens sind bereits sichtbar. Babylon ist erobert, jetzt ja, der Irak. Ein demokratisches Parlament soll errichtet werden. Wissen Sie, hier in Europa hören Sie nur das Schlechte. Aber ich habe Auszüge gelesen und gehört, auch von Journalisten, die sagen, da gibt es auch eine ganz andere Seite im Irak. Aber die will man hier einfach nicht haben. Verstehen Sie? Das ist alles so anti-amerikanisch. Die überwiegende Mehrheit der Iraker ist für eine Demokratie. Die Welt war ja platt, dass 70% unter Todesdrohung zu den Urnen gerannt sind, um zu wählen. Man muss ja sogar Europa zugeben. Hören Sie, die Zahl der Eheschließungen ist seit dem Ende des Regimes Saddam Husseins um 60% gestiegen. Die Scheidungsrate fiel dagegen um 30%. Die Gehälter von Staatsbediensteten, Lehrern und Beamten ist um das 3- bis 4-fache gestiegen. Hören wir hier kaum. Ne? Iraks Präsident Talabani sagt, die Europäer dürfen Irak nicht weiterhin durch die anti-amerikanische Brille betrachten. Sie müssen endlich erkennen, dass 27 Millionen Iraker befreit wurden und nach diesem Krieg nun Freiheit, Demokratie und Menschenrechte genießen. Heute ist der Irak demokratisch und föderal aufgebaut. Mal eine andere Seite. Gut, jetzt sagen die Gegner, ja, ist ja klar, der ist ja von Amerika eingesetzt, der muss ja so reden. Ja? Aber hat er Unrecht? Und was die Kompromissbereitschaft angeht, der islamischen Welt, oh, hinter ihrem Hass, wissen Sie, wenn es ums Geld geht, ist man zu allem bereit. Pakistan und Israel sind dabei, ihre Beziehungen zu verbessern. Indonesien unterhält seit geraumer Zeit geheime Kontakte zum israelischen Außenministerium. Die Handelsbeziehungen zwischen Israel und Marokko haben sich deutlich gebessert. Die Beziehungen zu Tunesien sind auf sehr gutem Weg. Derzeit sucht man aktiv, die Verhandlungen mit Libyen aufzubauen. Eine Kontaktaufnahme zu Oman wurde wieder hergestellt. Auch die Kontakte zu Bahrain klingen optimistisch. In Dubai eröffnete der Staat Israel eine diplomatische Handelsvertretung. Eine Annäherung zwischen Israel und Afghanistan zeichnet sich ab. Und Saudi-Arabien. Ich möchte mal sagen, das schlimmste islamische Land. Ich lese Ihnen mal was vor. Saudi-Arabien hat sein Handelsverbot mit Israel aufgehoben und kann nun der Welthandelsorganisation WTO beitreten. Die Entscheidung Saudi-Arabiens könne nun auch als Beispiel für andere arabische Länder dienen. Mehrere andere arabische Länder, die der WTO beitreten möchten, können einen ähnlichen Schritt wagen und ihr Embargo aufheben. Eine Nation, die Israel hasst. Aber hier, die WTO ist uns doch wichtiger. Natürlich werden diese Staaten weiter gegen Israel sein. Aber um des Welthandels willen ist man zu großen Kompromissen bereit. An diesem Beispiel sehen wir bereits, welche Macht und welchen Einfluss die WTO hat. Ja? So ist ja zu erahnen, was in kürzester Zeit möglich sein wird, wenn die beiden Tiere aus Offenbarung auftreten und die absolute Macht über Politik, Wirtschaft und Handel erhalten. Die Füße des Standbildes Nebukadnezars, das mit den 10 Zehen aus Daniel Kapitel 2, das ja in Babylon stand, zeigen zu ihrem Ende hin, kurz vor der Wiederkunft Jesu, also am Ende der Nationenzeit, eine Vermischung zwischen Eisen und Ton. Eisen, das wahrscheinlich auf das letzte antichristliche Weltreich deutet und auf die Nationenwelt. Und Ton, so meint es zum Beispiel Arno Fröse, auf Israel, weil Israel der Ton in des Töpfers Hand ist, ja? Gottes Hand. Eines Tages, eben durch die Verführung Satans, könnte Israel seinen Halt in diesem Eisen suchen. Aber wie Ton und Eisen nicht aneinander haften können, so wird auch das Bündnis zwischen Israel, der Nationenwelt, der islamischen Welt nicht halten können. Es wird brechen und dann kommt es zur größten aller Katastrophen. Steht ja alles in der Bibel. Drittens, die dämonische Anziehungskraft Babylons. Wir müssen davon ausgehen, dass der kommende Weltherrscher, ich sage das jetzt nochmal bitte, die Inkarnation Satans ist, der wiederum ausdrücklich der Gott dieser Welt ist. Soll doch keine Nation denken in ihrem Hochmut, sie würden sich selber steuern. Da lacht der Teufel drüber. Soll auch kein Mensch meinen, ich bin mein freier, eigener Mensch. Ich habe meinen Willen. Ich tue, was ich will. Ja, denkst du. Denkst du auch nur. Er kann unsere Welt in Ultrageschwindigkeit unter der Zulassung Gottes natürlich nur, aber das gehört ja zum Gericht, dahin bringen, was man bis heute nicht erreicht hat. Ich habe es ja gesagt, wenn dann Gott wegen dem Gericht über die Nationen, hier, das müssen wir uns mal vergegenwärtigen, das ist ja 2. Thessalonicher 2,9, ihn, dessen Kommen aufgrund der Wirkung des Satans erfolgt, unter Entfaltung aller betrügerischen Kräfte, Zeichen und Wunder. Das ist ja unwahrscheinlich. Darf ich Ihnen mal ein Beispiel geben? Das Herzstück des antiken Babylons ist das sogenannte Ishtar-Tor. Und das ist in Berlin zu besichtigen, dieses Ishtar-Tor. Vielleicht wird das ja mal wieder nach Babel transportiert, wer weiß. Dieses Tor bewachte in Babylon den Zugang zum Schrein des Marduk. Marduk war der babylonische Hauptgott. Der konnte ewiges Leben verleihen. Und Marduk war ein schlangenähnlicher Drache. Unter anderem trägt er den Titel Herr der 4 Weltgegenden. Leben verleihen, schlangenähnlicher Drache, Herr der 4 Weltgegenden. Wird der letzte antichristliche Diktator eine Todeswunde haben, ja? Wieder Leben bekommen, die Welt beherrschen durch Satan? Die Mythologie sagt nämlich, aber wissen Sie, hinter dieser Mythologie steht ja Satan, hinter dieser Mythologie des Götzendienst, wo die Dämonenwelt hintersteckt, da erkennen wir ja ein Stück weit das Interesse Satans, was er hat mit dieser Welt, ja? Also, die Mythologie erzählt, dass die Götter sich in ihrer Not an Marduk wandten, der sie rettete mit der Bedingung, dass er danach Herr über alles werde. Sein Thron errichtete Marduk in Babylon, das daraufhin zum Zentrum der Welt wurde. Unter dem Namen Belial, meinen Ausleger, taucht er in 2. Korinther Kapitel 6, Vers 15 wieder auf und gilt als ein Name für Satan. Interessant, oder? Es steht geschrieben, dass am Ende der Tage der Teufel vom Himmel auf die Erde geworfen wird, nach der Entrückung. Es ist interessant, dass es diesbezüglich heißt, ich sage nochmal, Marduk, der konnte Leben verleihen, schlangenähnlicher Drache, Herr der 4 Weltgegenden, also der ganzen Welt. Offenbarung 12, Vers 9. Und so wurde der große, wer? Und so wurde der große Drache niedergeworfen, die alte Schlange. Genannt der Teufel und der Satan, der den ganzen Erdkreis verführt. Herr der 4 Weltgegenden. Er wurde auf die Erde hinabgeworfen und seine Engel wurden mit ihm hinabgenommen. Jetzt stelle ich einfach mal so die Frage, wo wird der Satan denn hingeworfen? Er wird auf die Erde geworfen, klar, wohin denn? Irgendwo, überall, zerstreut, so wie so Salz. Wo wird er denn hingeworfen? Offenbarung Kapitel 18, Vers 2, lesen wir ja. Babylon, die Große, ist eine Behausung der Dämonen geworden. und ein Gefängnis aller unreinen Geister und ein Gefängnis aller unreinen und verhassten Vögel. Zuerst wird Babylon eine Behausung, später dann ein Gefängnis für die dämonische Geisterwelt, wenn es dann vernichtet wird. Wir tun gut daran, die Entwicklungen in unserer Welt zu beobachten und auf das prophetische Wort Gottes zu achten. Wir tun gut daran, dass diese letzten, schnellsten und stärksten Entwicklungen in Babylon nach dem Gemeindezeitalter stattfinden werden. Darauf verweist meines Erachtens Vers 6, weil da heißt es: Vergeltet ihr, wie auch sie euch vergolten hat, und zahlt ihr das Doppelte heim gemäß ihren Werken. In den Becher, in den sie euch eingeschenkt hat, schenkt ihr doppelt ein. Hier wird eine Gerechtigkeit gefordert, die wir vom Alten Testament her kennen. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Warum? Weil das Gemeindezeitalter der Gnade vorbei ist. Gemeinde ist nicht mehr auf der Erde. Darum Vers 20, freut euch über sie, du Himmel und ihr heiligen Apostel und Propheten. Ja? Apostel stehen ja für das Neue Testament. Denn Gott hat euch an ihr gerecht. Schlusspunkt. Drei Ermahnungen zur Abkehr und Hinkehr. Einmal der Aufruf zum Verlassen der Stadt. Das Volk Gottes wird während dieser Zeit aufgerufen, die Stadt zu verlassen. Vers 4. Und ich hörte eine andere Stimme aus dem Himmel, die sprach: Geht hinaus aus ihr, mein Volk, damit ihr nicht ihrer Sünden teilhaftig werdet und damit ihr nicht von ihren Plagen empfangt. Es wird natürlich solche Gläubige auch nach der Entrückung noch geben, die zwangsläufig mit diesem kommerziellen Reich des Tieres verknüpft sind. Sogar in der Stadt wohnen, vielleicht Israeliten, ja? Andere Menschen. Aber kurz vor der Vollstreckung des Gerichts werden sie aufgerufen, die Stadt und ihr System zu verlassen. Das lässt uns natürlich an Lot denken, der aus Sodom gerufen wurde, bevor Gott die Städte vernichtete. Auch Babylon wird ja mit Feuer vernichtet. Zweitens, Aufruf zur Abkehr der Verführung. Schreiben wir uns das persönlich hinter die Ohren? Achten wir hier in dem Geschehen in unseren Gemeinden und Kirchen? In dem religiösen System unserer Tage, wo alles angepasst wird, aber zuerst uns selbst. Zuerst uns selbst. Es heißt in Vers 21, und ein starker Engel hob einen Stein auf, wie ein großer Mühlstein, und warf ihn ins Meer und sprach: So wird Babylon, die große Stadt, mit Wucht hingeschleudert und nicht mehr gefunden werden. Bedenken wir, dass Babylon in jeder Beziehung die größte endzeitliche Verführung bedeuten wird. Und Jesus sagte sicherlich nicht umsonst einmal Folgendes. Matthäus 18, 6 und 7. Wer aber einem von diesen Kleinen, die an mich glauben, Anstoß zur Sünde gibt, für den wäre es besser, dass ein großer Mühlstein an seinen Hals gehängt und er in die Tiefe des Meeres versenkt würde. Genau das wird mit Babylon geschehen. Und zum Schluss Aufruf zur Hinkehr an Jesus. Ich hoffe, wir haben gemerkt, dass wir uns in sehr ernstzunehmenden endzeitlichen Entwicklungen befinden. Von daher sollten wir den Aufruf Gottes beherzigen: Geht hinaus aus ihr, mein Volk, damit ihr nicht ihrer Sünden teilhaftig werdet und damit ihr nicht von ihren Plagen empfangt. Darf ich hier ganz persönlich werden? Wo ist dein Babylon? Wo lässt du dich auf Verführung ein? Wo lässt du dich mit der Welt ein, dass die Grenzen des Geistes übertritt? Wo lebst du in Sünde? Ganz bewusst. Wo ist Jesus nur noch der Rand deines Lebens? Wo hat der Teufel Einfluss bekommen in deinem Leben? Wo geht es in deinem Leben mehr um materielle Dinge als um die geistlichen Dinge in Jesus? Geht aus ihr hinaus, mein Volk, damit ihr nicht ihrer Sünden teilhaftig werdet und damit ihr nicht von ihren Plagen empfangt. Am Ende wird Jesu Herrlichkeit alles überstrahlen. Offenbarung 18 beginnt ja, und die Erde wurde erleuchtet von seiner Herrlichkeit. Ist wahrscheinlich nicht der Engel Jesus, aber es ist ein Engel, der die Herrlichkeit Jesu repräsentiert. Am Schluss wird Jesu Herrlichkeit alles überstrahlen, alle Weltgeschichte. Er bleibt, verstehen Sie? Alles geht unter, Babylon geht unter, die ganze Welt geht unter, Satan geht unter, er ist schon besiegt. Alles, alles. Die Herren dieser Welt gehen, Jesus Christus kommt, seine Herrlichkeit steht über allem. So beginnt Offenbarung Kapitel 18. Zuerst er Und dann heißt es von den anderen, Vers 14, es ist dir alles entschwunden und aller Glanz und Flitter ist dir entschwunden und du wirst sie niemals mehr finden. Wo bleibt der Flitter hier, ja? Und dir entschwunden und aller Glanz und Flitter ist dir entschwunden und du wirst nie mehr gefunden werden. Geh hinaus aus ihr, mein Volk. Ich schließe mit einem Beispiel, das nichts für Tierfreunde ist. Aber es ist leider wahr. Ich hörte einmal, wie Wissenschaftler bei Tierversuchen einen Frosch in einen Behälter mit heißem Wasser taten. Der Frosch sprang sofort heraus. Dann tat man den Frosch in einen Behälter mit kaltem Wasser und erwärmte dieses langsam. Der Frosch blieb darin, bis dass er verkocht war. Er gleicht sich ja an der Temperatur. Reptil, ne? Schreckliches Beispiel, aber es kann nicht schrecklich genug sein, wenn es um die Liebe Gottes geht, dich zu retten. Wer in der Sünde bleibt, wird sich daran gewöhnen, bis er total von ihr gefangen ist und am Ende von ihr getötet wird. Wir sollten uns von allem, was Gott entgegensteht, trennen und die Zuflucht bei Jesus suchen. Und darum lese ich zum Schluss Jakobus 4, Vers 7 bis 8. So unterwerft euch nun Gott, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch, naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch, reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, die ihr geteilten Herzens seid. Geh hinaus, mein Volk. Wohin? Zu Jesus. Amen.
Sie hörten soeben eine Sendung vom Missionswerk Mitternachtsruf auf Radio Neue Hoffnung. In seiner Babylon-Serie sprach Norbert Lied in einem ersten Teil zu Ihnen zum Thema Im Zugzwang Babylons. Falls Sie noch Fragen haben oder seelsorgliche Hilfe wünschen, bitten wir Sie herzlich, doch Kontakt mit uns aufzunehmen. Sie finden uns im Internet unter www.mnr.ch. Ich wiederhole, www.mnr.ch. Anschließend an diese Sendung haben wir noch wichtige Informationen für Sie bezüglich Verlagsinfos, Veranstaltung des Missionswerkes Mitternachtsruf, Kontakt- bzw. Bestellmöglichkeiten. Bleiben Sie also bitte dran.